Heute möchte ich ein noch größeres Stück mit euch beackern, nämlich von Kapitel 20 bis 42,9, sozusagen den Rest des Hiob-Buches. Das kann natürlich nur in kurzen Charakteristika geschehen. Und zugleich möchte ich auch deutlich machen, mit dem Thema des heutigen Abends habe ich das versucht, die Antworten des Lebens darauf vorzubereiten, dass die Freunde Hiobs diese Antworten des Lebens nicht hatten. Sie hatten die Antworten der Theorie oder die Antworten einer Theologie für die Normalfälle. Und Hiob merkt, es gibt noch andere Dinge, wenn man von Gott Antwort bekommt, dann nicht unbedingt mit logischen Erklärungen, sondern dann mit dem Leben, das er von dem Menschen erwartet oder das er ihm zu ergreifen anbietet. In einer Novelle, deren Handlung er aus der griechischen Antike aufgenommen hat, erzählt Friedrich Schiller einmal von drei Freunden, die auf einer Wanderung in ein Gewitter geraten. In der letzten Minute können sie sich noch in einer Höhle in Sicherheit bringen. Von der Höhle aus beobachten sie das Gewitter und stellen beunruhigt fest, dass es genau über ihnen stehen bleibt. Blitz auf Blitz zuckt auf die Höhle herab, pausenlos, als wenn er es auf sie abgesehen hätte. Ob die Götter ihnen damit etwas sagen wollten? So, das ist modern in der Klassik, dass man dann von den Göttern redet, ist ja auch keine christliche Geschichte, sondern aus der Antike gewählt. Ob die Götter uns was damit sagen wollen? Sollte einer von ihnen vielleicht ein Frevler sein und damit der Rache des Himmels ausgeliefert werden? Als die Feuerstrahlen der Blitze immer drängender auf die Öffnung der Höhle zudrücken, entschließen sich die drei zu einem Gottesurteil. Und tatsächlich, das Gottesurteil besagt, einer von ihnen ist ein Frevler. Fällt auf eine Person. Dieses Gottesurteil fällt auf eine Person, das Los. Doch der Mann, auf den es fällt, beteuert, unschuldig zu sein. Er sei fromm, er sei gottesfürchtig, er sei sich keiner Sünde bewusst. Verzweifelt und voller Todesangst fleht er die Freunde an, ihn nicht aus der schützenden Höhlengemeinschaft auszustoßen. Doch die wollen einem Frevler nicht länger die Freundschaft gewähren, gnadenlos liefern sie ihn dem Gottesgericht aus. Kaum steht der Ausgestoßene taumelnd im Unwetter, der fährt mit schrecklichem Krachen, das den tödlichen Zorn der Götter hinausbrüllt, ein gewaltiger Blitz vom Himmel herab und tötet die beiden in der Höhle. Die Götter haben den Gerechten ausgelost, um die Frevler die Rache des Himmels treffen zu lassen. Wer gestern und vorgestern hier war und gut zugehört hat, der mag an die Straflogik der alttestamentlichen Weisheit erinnert worden sein durch diese Geschichte. Der Böse wird bestraft, der Gute wird ausgelöst und gerettet. Und so etwas hätte sich Hiob durchaus auch gewünscht, denn von solcher göttlichen Straflogik war er früher ja auch als Theologe überzeugt gewesen. Nun aber muss er erleben, der Ehrliche ist der Dumme. Den Gerechten richtet Gott, die Gottlosen hingegen belohnt er. Hiob fühlt sich auf der einen Seite wie von seinen Freunden aus der Höhle gestoßen, der einzige Gerechte. Auf der anderen Seite erlebt er, dass der Gottesblitz nicht die Ungerechten getroffen hat, sondern ihn, den Gerechten. Was für ein ungerechter Gott. Auf der Suche nach einer Antwort, nach einem Verstehen, das ihm hilft, Gottes ungerechte Behandlung einzuordnen, auf dieser Suche nach einer Antwort wird Hiob einsam. Und diese Einsamkeit ist doppelt schwer. Von seinen Freunden wird er nicht verstanden, weil die unfähig sind, ihm in seinen Lebenssituationen zu folgen und aus ihr heraus ihm Verständnis entgegenzubringen. Und auf der anderen Seite versteht er seinen Gott nicht und darunter leidet er ebenso. Und dieses Nichtverstehen hat durchaus etwas mit seiner alten weisheitlichen Logik zu tun, mit der er bisher sein Leben ganz gut bewältigt hat. Von Kindheit an hat er die Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur gelten, ich wiederhole jetzt ein bisschen was vom Sonntag, die Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur gelten und menschliche Gemeinschaft gelingen lassen, hat er von Kindheit an studiert, wie der Weise das soll. Er hat sie respektiert, gelernt, akzeptiert und befolgt. Und das hatte sich immer gelohnt. Sein Handeln an Gottes gültigen Lebensprinzipien zu orientieren, hatte sich sozusagen ausgezahlt. Nie hatten diese Prinzipien versagt. Und auf einmal versagen sie. Sie verlieren für Hiob ihre Kraft, diese Prinzipien, ihre Gültigkeit. Sie leisten nicht mehr, was sie versprochen haben. Die gesamte geistliche Basis seines Lebens, alle geistlichen Wahrheiten, die verbindlichen Maßstäbe seines Handelns und seiner Gottesbeziehung sind schlagartig in sich zusammengebrochen. Nichts ist mehr klar. Es gibt nur noch Fragen, Verunsicherung und Unsicherheit. Hiob hat die Orientierung verloren. Er hat das Gefühl, solange Gott ihm keinen Einblick in seine Logik gewährt, seine göttliche Logik, solange er ihm kein neues, theologisch hilfreiches Erklärungsmuster hinter seinem Willkürhandeln zeigt, solange hält Gott ihn in der Enge der Theologie gefangen, deren logisches System als zu klein für ihn erwiesen hat. In der Enge der Theologie, die ihm die Orientierung nicht bieten kann, die er jetzt braucht. Warum gibt Gott ihm nicht etwas anderes, was Neues? Alles, was er will, ist in dem Meer der Verunsicherung, in dem er wie ein Wilder rudert und rudert, soll Gott ihm eine neue Orientierung geben. Aber die hängt unlösbar mit der Frage zusammen, welche Schuld habe ich auf mich geladen? Solange diese Frage ungeklärt ist, bleibt für Hiob alles sinnlos. Sie macht sein Leben zur Qual. Wieso bekämpft Gott seinen treuesten Verbündeten, seinen Diener Hiob plötzlich als seinen ärgsten Feind? Was hat er sich denn zu Schulden kommen lassen? Was steckt hinter Gottes Verhalten? Die gesamte weisheitliche Logik stimmt doch nicht mehr. Aber welche weisheitliche Logik wirkt dann in Hiobs geschundenen Leben? Welche? Das soll Gott ihm sagen. Welche Weisheit wirkt da? Oder ist doch alles sinnlos? Gott aber hüllt sich in Schweigen. Hartnäckig und eisern. Und für Hiob gibt es kein Rankommen an den, der als einziger ihm eine Antwort geben könnte, nachdem die Freunde ihn mit ihren Scheinantworten im Regen haben stehen lassen, will jetzt Hiob eine Antwort von Gott selber. Jetzt redet er nicht mehr mit den Freunden, jetzt redet er mit Gott. Ich sage zu Gott, lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Ist es gut für dich, Gott, dass du Unterdrückung übst? dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst und dein Licht über dem Rat der Gottlosen leuchten lässt? Und später zu den Freunden: Ihr sollt schweigen. Jetzt will ich mein Handeln ihm, Gott, ins Angesicht rechtfertigen. Siehe, ich habe den Urteilsvorschlag in diesem Prozess, den ich jetzt Gott machen will, ich habe den Urteilsvorschlag zum Kampf aufgestellt. Auf diese Gerichtsvorladung soll Gott jetzt reagieren. Und dann macht Hiob die Erfahrung, Gott schweigt. Gott lässt sich von ihm nicht aus der Reserve locken. Siehe, ich schreie Unrecht und werde nicht erhört. Ich rufe um Hilfe, aber da ist kein Recht. Er hat meinen Weg verschüttet und ich kann nicht hinüber zu ihm. Gott hat dicht gemacht. In dieser verzweifelten Lage, und das geht über Kapitel hin, dass Hiob sich immer darum bemüht, Gott um eine Antwort anzugehen und von ihm eine Antwort zu bekommen, in dieser verzweifelten Lage beginnt Hiob, Gott zu provozieren. Er will den Allmächtigen in die Schranken fordern, in die Gerichtsschranken, zu einem Gerichtsverfahren zwingen, das Licht ins Dunkel der Ungerechtigkeiten Gottes bringt. Wenn ich nur wüsste, wie ich zu seiner Wohnstätte komme, dann würde ich ihm meinen Rechtsfall vorlegen. Mein Mund würde ich mit Vorhaltungen, mit Beweisgründen füllen. Möchte wissen, was er mir dann antwortet. Ob Gott wohl in der Fülle seiner Kraft mit mir den Prozess führen wird? Da würde sich ein Redlicher mit ihm auseinandersetzen. Und dann würde ich mein Recht bei ihm durchsetzen. Das war alles Hiob Originalton. Doch wohin ich sehe, er ist nicht da. Er geht mir aus dem Weg, er kneift vor mir, denn er kennt meinen Lebenswandel. Hätte er den Mut, mich zu prüfen, wie Gold ginge ich daraus hervor. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten, vom Gebot seiner Lippen ließ ich nicht ab. Mehr als es meine Pflicht gewesen wäre, warte ich die Worte seines Mundes. Gott hat mein Herz verzagt gemacht, der Allmächtige mich in Bestürzung versetzt. Aber ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele verbittert hat. Bis ich verscheide, werde ich mich an meine Unschuld und Reinheit klammern. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Als Gott auch auf diese massiven Provokationen nicht reagiert, fühlt sich Hiob von ihm endgültig verraten und verstoßen. Der Allmächtige spielt mit ihm, dem kleinen, schwachen Menschen, Katz und Maus. Er nimmt seine Verzweiflung nicht ernst. Egal, ob Hiob im Unrecht ist oder im Recht, immer spricht Gott ihn schuldig. Wenn ich gesündigt hätte, würdest du mich nicht von Schuld freisprechen. Und wäre ich im Recht, dürfte ich mein Haupt doch nicht erheben. Wie ein Löwe würdest du mich jagen und an mir handeln, dass ich es nicht verstehe. Du würdest neue Zeugen aufstellen. Ein ständig sich ablösendes Heer kämpfte gegen mich. Lass mich mein Verbrechen wissen. Wozu verbirgst du dich und hältst mich für deinen Feind? Willst du ein verwehtes Blatt erschrecken, da ich ja doch wie Moder zerfalle? Und schließlich, er, der eine, wer kann ihm wehren? Er tut sowieso, was er will. Bestürzt bin ich darum vor seinem Zuspruch, vor seiner Zuwendung. Denke ich daran, fange ich an, vor ihm zu zittern. Das ist Hiobs Einsamkeit, dass er nicht zu Gott vordringen kann Und die bringt ihn tatsächlich an den Rand des Wahnsinns. Man hat den Eindruck, dass die Wirklichkeit für Hiob auseinanderbricht. In der Verzweiflung seines Kampfes um sein Leben, um seinen Glauben, um Gott und dessen Verständnis für Hiob, klagt er nach dem Verlust seiner Freunde jetzt auch noch über den Verlust seines Gottes. Gott verfolgt ihn als seinen schlimmsten Feind. Noch einmal Hiob, Originalton. Sein Zorn zerfleischt mich. Er knirscht mit den Zähnen gegen mich. Als mein Feind schärft er seine Augen gegen mich. Ich war sorglos, da hat er mich aufgerüttelt, packte mich beim Nacken, zerschmetterte mich. Er stellte mich als Zielscheibe auf für seine Geschosse. Sie umfliegen mich, er spaltet meine Nieren und empfindet kein Mitleid. Bresche auf Bresche reißt er in mich. Ich habe Trauerkleidung über mein Haupt genäht. Mein Gesicht glüht vom Weinen. Und auf meinen Wimpern liegt der Schatten des Todes, obwohl keine Gewalttat an meinen Händen klebt. Erde, decke mein Blut nicht zu! Im selben Augenblick aber bricht es aus ihm heraus: Auch jetzt noch, siehe, im Himmel ist mein Zeuge. Und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Meine Freunde verspotten mich. Und darum blickt mein Auge mit Tränen zu Gott auf, dass er Recht schaffe für mich gegen Gott. Und für mich Einzelnen gegen meine Freunde. Diese Widersprüchlichkeit, in der Hiob Gott als den Freund um Hilfe bittet, gegen Gott seinen Feind, lässt sich nicht logisch nachvollziehen, sondern nur psychologisch. Hiob ist nicht der einzige Mensch, der in seiner Not den Gott, der ihn fertig macht, anklagt, um im selben Augenblick eben diesen Gott als einzigen Retter um Hilfe anzuflehen. Es ist die ausweglose Verzweiflung, die mich den Menschen so reden lässt. Jeder von euch, der schon mal erlebt hat, dass er Gott geradezu beschimpfte und sich dabei zugleich an diesen Gott festklammerte, weiß ab heute, dass er dabei in guter Gesellschaft ist, in Hiobs Gesellschaft. Ähnlich hat es ja schon der Patriarch Jakob alias Israel gemacht. Als er realisierte, dass es nicht ein Mann ist, der ihn da im Dunkeln im Jabboktal überfallen hat und zusammenschlägt, sondern Gott, auf dessen Verheißung er sich gerade noch eben am selben Abend berufen hat, da klammert sich Jakob Israel an eben diesem Gott, der ihn so zusammenschlägt, fest und bettelt: Segne mich. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Paradoxer geht's wirklich nicht. Aber so paradox ist das Leben. Nur theologische Konzepte sind ohne Widersprüche. Zum Beispiel die von Hiobs Freunden. Darum gehen sie auch an Hiobs gelebter Not vorbei. Wo Hiob es mit Gott zu tun bekommt, da begegnet er den Widersprüchen des Lebens. Und Gott entlässt seinen Getreuen nicht aus diesen Widersprüchen. Nein, er befreit Hiob nicht mit einer schnellen Antwort oder mit einer glatten Lösung. Es gehört für mich zu den größten Rätseln dieses Buches, dass Gott Hiob nicht bemitleidet, tröstend in den Arm nimmt und ihn so schnell wie möglich aus seiner Misere entlässt. Gott ist es offenbar wichtig, dass Hiob diesen Prozess des Leidens nicht abkürzt, sondern diesen seinen Weg menschlich und geistlich bis zu Ende geht. So kommt der Prozess, den Gott mit ihm begonnen hat, zur Reife und Hiob kommt ans Ziel. Aber auch hier weiß Gott, was er Hiob zumuten kann. Weiß auch, dass es andere Menschen gibt, die nicht so belastbar sind wie dieser Mann. Das greift ja Paulus später einmal auf, wenn er sagt, dass Gott uns Lasten auflegt, in Versuchung führt, aber unsere Grenzen kennt und uns nicht mehr Lasten auflegt, als wir tragen können. Vor allem aber gilt von solchen Leiterfahrungen, es gibt kein Trockenschwimmen. Kein Mensch kann und soll sich auf eine mögliche Leitsituation hin trainieren, was im Judentum ein beliebter geistlicher Sport war, sich fit zu machen für Leidenssituationen. Nein, der Mensch braucht sich nicht für Leidenssituationen zu trainieren. Keiner muss sich verrückt machen. Die Herausforderungen von Hiob-Erfahrungen lassen sich nur im Vollzug bewältigen. Erst im Vollzug werden sie zu wichtigen Erfahrungen mit Gott und dem eigenen Leben. Und dann werden wir auch sehen, dass wir es bewältigen können. Die beiden ersten Kapitel haben gezeigt, wie Hiob sein Leben vor Gott verantwortete, wie er darauf achtete, in unterschiedlicher Weise auf eine ehrende Art mit Gott umzugehen und zu reden, durchs Opfern für seine Kinder und beim Opfern für die Kinder, für deren Arbeit, für ihren Feierabend, für ihren Erfolg und auch für ihr Leiden. Zu Hiobs Leben gehörte das Reden mit Gott wie dazu, wie das tägliche Essen und Trinken. Und dann auf einmal schweigt Gott. Und das in einer Zeit und Situation, in der Hiob es am meisten gebraucht hätte, dass der Allmächtige ihn anspricht. Der aber schweigt beharrlich. Und das macht Hiob fertig. Vielleicht mehr als alles andere. Mehr als der Verlust von Reichtum und Gesundheit. Der Verlust von Kindern, Frau und Freunden. Das Schweigen Gottes ist wie der Blitzschlag des Allmächtigen. Abwendung und Gottes Einsamkeit. Von Menschen verlassen zu werden, ist vielleicht die schlimmste Strafe. Schlimmer als Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Von Menschen verlassen werden, die schlimmste Strafe. Von Gott verlassen werden, ist unvorstellbare Qual. Das ist Hölle. Und Hiob geht durch die Hölle. Bis der Allmächtige schließlich doch das Wort ergreift und Hiob anspricht. Allein das ist für Hiob schon Erlösung. Aber auch Entspannung und Anspannung zugleich. Denn was wird der Allmächtige dem kleinen, fehlbaren Menschlein sagen, das sich da angemaßt hat, ihn in die Gerichtsschranken vorzuladen, Gott den Prozess zu machen? Was wird er ihm sagen? Wird der Allmächtige dem Menschlein den Prozess machen? Wird er dem Menschen dessen Unverschämtheiten, Vorwürfe, Anklagen und Provokationen um die Ohren hauen? Den unerbietigen Ton, die maßlose Selbstüberschätzung? Wird er sagen, hier, was fällt dir denn da ein, so mit mir zu reden? Weißt du nicht, was ich gehört? Weißt du nicht, wer ich bin und wer du bist? Wer diesen Unterschied nicht respektiert, hat kein Recht zu leben. Für den kann die Antwort Gottes nur der Donnerkeil des göttlichen Gerichts sein. Raus aus der Höhle! Ihr glaubt nicht, wie viele Christen so denken, dass sie immer höflich mit Gott reden müssen, dass sie nicht wirklich so mit Gott reden können, wie ihnen zu Herzen und zu Gemüte ist. Das Erste, was mich an Gottes Antwort für Hiob überrascht, ist, dass kein Wort des Tadels über Hiobs Tonfall, über seine Vorwürfe und Anklagen geäußert wird. Nichts dergleichen. Gott kritisiert ihn mit keinem Wort wegen irgendetwas, das ihm vielleicht als ungehörig oder unmoralisch gekommen wäre. Und was wir als ungehörig und unmoralisch im Reden mit Gott empfinden, ich finde das äußerst aufschlussreich. Im Gegenteil, Gott kritisiert Hiobs Freunde für deren apologetische Einlassungen, für ihre vermeintliche Verteidigung seiner göttlichen Autorität. Gott kritisiert die Freunde dafür, dass sie Hiob verurteilt haben wegen seiner extremen Gedankengänge, wegen seiner radikalen Fragen an Gott und die weisheitliche Theologie. Dafür kritisiert Gott ausdrücklich die Freunde. Einer von euch hat es ja gestern zur Sprache gebracht. Und das erlebe ich auch, dass man manchmal seine Fragen, seine ehrlichen Fragen an Gott in bestimmten Kreisen nicht äußern darf. So redet man doch nicht zu Gott oder über Gott. Was ist denn das für eine Form des Unglaubens? Und das will ich noch einmal sagen. Viele Menschen, die sich von unserer Form des Glaubens abwenden, tun das vielleicht, weil sie radikale Fragen an Gott haben. Und wenn wir denken, die haben jetzt Jesus verlassen, sie sind vielleicht auf dem intensivsten Weg zu ihm, in einem intensiven Kampf um ihn und erlauben sich solche kritischen Fragen, die wir uns nicht erlauben. Und der Herr sagte zu Eliphas: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nichts geredet über mich, was Bestand hat, nichts Wahres, wie mein Diener Hiob. Nehmt euch jetzt 7 junge Stiere und 7 Widder, ein Mega-Opfer, und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Dann soll mein Diener Hiob für euch Fürbitte tun. Nur seine Bitte will ich annehmen, damit ich euch nichts Schimpfliches antue. Denn ihr habt über mich nichts Wahres, nichts geredet, was Bestand hat, wie mein Knecht Hiob. Also diese kritischen Fragen Hiobs haben vor Gott Bestand. Wir hatten gestern schon gesehen, dass Hiobs Freunde meinen, ihre Theologie sei allumfassend. Mehr als sie mit ihr sagen, kann man einfach nicht sagen. Tut ihnen leid. Auch Hiob nicht. Wer was anderes sagt, als ihre Theologie sagt, liegt schief. Eben Hiob. Indem sie meinen, mit ihrer Theologie haben sie auch alles über Gott gesagt, zeigen sie nun, dass ihr Gott nicht größer ist als ihre menschlichen theologischen Gedankengebäude. Ihr Gott ist so klein wie ihre Theologie. Und das ist falsch an dem, das Unwahre an dem, was die Freunde sagen. Mit ihrer Rede von der Allmacht und endlosen Größe Gottes machen die Freunde sich Gott verfügbar. Menschlich rational verfügbar, kenne ich auch. Eben dies ist es, worin Gott sie tadelt. Ja, worin er eine Sünde sieht, die nur durch ein ungewöhnlich großes Opfer gesühnt werden kann. Und Gott macht klar, im Gegensatz zu seinen Theologenkollegen hat Hiob mit seinen anstößigen Fragen und Infragestellungen des gängigen Konsens etwas gesagt, das dauerhaft Bestand hat. Er hat Wahres, Zuverlässiges gesagt. Auch wenn er es zugegebenermaßen extrem formuliert und auch anstößig. Gott kritisiert ihn dafür nicht, im Gegensatz zu seinen Freunden. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich total befreiend. Denn Gott hört hinter dem scharfen, unverschämt klingenden Ton Hiobs echte Frage heraus. Er hört Fragen, die sich der Not entringen, die aus der Angst geboren sind, der Not nicht gewachsen zu sein. Fragen, die aus dem Leiden und Zweifel heraus formuliert werden, die aus der Furcht, Gott zu verlieren oder vielleicht schon verloren zu haben, ihre Schärfe erhalten. Gott lässt sich so fragen, denn er kennt Not, Angst und Zweifel all derer, die so fragen. Gott kennt sie und er versteht sie. Darum versteht er auch die Sprache, die aus der Angst geboren ist. Und darum sollen auch wir nicht die Sprache unserer Angst fromm umformulieren, als wenn es die Angst nicht gäbe. Unsere Sprache verrät, ob wir vor Gott ehrlich sein können. Oh, das ist aber schön. Das hilft mir sehr. Unsere Sprache verrät, ob wir vor Gott ehrlich sein können. Es wurde gerade heller hier. Und unsere Sprache verrät, ob wir unsere Ängste fromm wegschieben, nach dem Motto, wer wahren Glauben hat, hat keine Ängste und Probleme. Also Gott spürt, ob wir unsere Ängste verdrängen oder ob wir uns gegenüber ehrlich sind, auch uns gegenüber ehrlich sind. Wenn ich mir meine Angst eingestehen kann, dann bin ich auch vor Gott ehrlich. Und das wirkt sich dann in der Ehrlichkeit meiner Gebetssprache aus. Dann rede ich mit Gott Deutsch, im doppelten Sinne und nicht kanaanäisch. Gott nimmt unsere menschlichen Fragen ernst, weil er das ernst nimmt, was uns bedrängt, die wir so menschlich fragen und darin vielleicht sogar um unseren Glauben an ihn kämpfen. Ja, wer anders als Gott könnte sonst ermessen, wer könnte bis in die Tiefe hinein verstehen, was uns bedrängt? Wer anders als er, der uns in die Tiefe führt? Genau das erfährt Hiob, als er dem Allmächtigen zuhört, der mit ihm spricht. Hiob versteht, aus dem, was Gott sagt, geht hervor, Gott versteht mich. Gott versteht mich. Zunächst freilich sieht es gar nicht so aus, als wenn Gott Hiob versteht. Denn man wundert sich. Er beantwortet nicht eine einzige der zahlreichen Fragen, die Hiob ihm gestellt hat. Vielmehr konfrontiert er Hiob mit einer Flut von Gegenfragen und die machen Hiob bewusst, wie begrenzt diese Fragen sind und aus welcher begrenzten Optik, aus welchem begrenzten Horizont die Fragen kommen. Dieser Begrenztheit der menschlichen Optik entspricht auch die beschränkte menschliche Urteilsfähigkeit, mit der Hiob an sein Leid herangegangen ist. Dadurch, sagt Gott, entsteht für den Menschen ein unüberbrückbarer Widerspruch zwischen aller sinnvollen Ordnung, die wir auch in der Welt kennen und die die Welt funktionieren lässt, und einer letzten Undurchschaubarkeit der Weltordnung, die einfach für den Menschen eine Nummer zu groß ist. Es gibt Dinge, die kennen wir, daraus machen wir weisheitliche Regeln und das klappt auch meistens. Es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen, die sind eine Nummer zu groß für uns. Und dazwischen entsteht ein Widerspruch, eine Spannung. Für uns Menschen gibt es nur die eine Lösung, dass dieser Widerspruch nicht logisch aufgehoben wird, sondern in Gott. Und dass er in Gott aufgehoben ist, da Gott diesen Überblick hat. Konkret heißt das für den geschichtlichen Hiob, aber auch für alle Hiob-Schicksale, da der menschliche Geist zu beschränkt ist, die Paradoxien des Lebens gedanklich zu erfassen und logisch zu lösen, kann er nur in der Gemeinschaft mit Gott zum Frieden kommen über die Unlogik und Ungerechtigkeit des Lebens. Wenn diese Paradoxie nur in Gott gelöst wird, kann ich diese Paradoxie nur in der Gemeinschaft mit Gott akzeptieren und darüber zum Frieden kommen. Die Antwort des Lebens. Und diese Gemeinschaft bietet Gott seinem Diener Hiob an. Hiob darf sich in Gottes Armen bergen. Er darf sich der überlegenen Größe seines Gottes anvertrauen, in der Gewissheit, dass bei Gott alles zusammenpasst, was für ihn, Hiob, ärgerlich und unlogisch ist. Bei Gott sind die Widersprüche des Lebens gut aufgehoben, weil diese Widersprüche sich in Gottes Person aufheben. Wird Hiob das Angebot annehmen? Oder wird er stolz auf seinem Recht beharren, Gott müsse ihm den gewünschten Durchblick geben? Eine spannende, wichtige Frage. Gott selbst verstärkt diese Problematik noch. Er bietet Hiob nämlich an, er dürfe sich auf seinen göttlichen Thron setzen. Und wenn er meint, er könne für eine gerechte Weltordnung sorgen, dann soll er das tun. Für eine Weltordnung, in der alle Widersprüche des Lebens beseitigt sind. Gürte dich wie ein Mann, bietet Gott dem Hiob an. Dann will ich, Gott, dich, Mensch, fragen. Und du, Mensch, sollst mich, Gott, belehren. Willst du mich für schuldig erklären? Hast du Macht wie Gott? Schmücke dich also mit Erhabenheit und Hoheit, dem Kabod Yahweh, der Herrlichkeit Gottes. In Majestät und Pracht kleide dich, wie nur Gott in Majestät und Pracht gekleidet ist. Und wenn du das getan hast, dann tritt die Gottlose nieder auf ihrer Stelle, banne sie selbst an einen verborgenen Ort. Wenn dir das gelungen ist, dann werde auch ich dich preisen, weil deine rechte Hand mir, Gott, zu Hilfe gekommen ist. Hier stockt einem schier der Atem. Man fühlt sich in den Garten Eden zurückversetzt. Nur, dass dort der Mensch freiwillig danach strebte, auf Gottes Thron zu sitzen und Gott das hier dem Hiob anbietet. Weiß Gott wirklich, was er da tut? Wo doch der Satan im himmlischen Hinterhalt immer noch lauert und immer noch darauf wartet, dass Hiob den Allmächtigen sein lässt. Und jetzt bietet Gott dem fehlbaren, begehrlichen Menschen in dessen tiefster Verletztheit seinen Thron an. Ich sehe ihn geradezu vor mir, den Satan, wie er sich genüsslich die Hände reibt. Jetzt kommt er endlich und sehr unerwartet, doch noch an sein Ziel. Mit Hiob wird er schon fertig sitzen, wenn der sich erst einmal auf den Thron des Allmächtigen gesetzt hat. Und Hiob entscheidet sich. Er setzt sich nicht auf Gottes Thron. Er verzichtet darauf, das Angebot anzunehmen, eine gerechte Gesellschaft und widerspruchsfreie Weltordnungen zu schaffen. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Und zweimal habe ich gesprochen und will es nicht wieder tun. Hiob verzichtet also darauf, die Fragen, die Gott ihm gestellt hat, zu beantworten. Er ist ehrlich genug, sich einzugestehen, dass er weder Gottes Fragen beantworten noch eine widerspruchsfreie Welt schaffen kann. So legt er die ganze Welt mit ihren Paradoxien in Gottes Hände zurück. Er hat seine Klage gegen Gott feierlich zurückgezogen. Er weiß sein Geschick jetzt im Geheimnis dieses Gottes gut aufgehoben. Und er verzichtet darauf, dieses Geheimnis Gottes und das Geheimnis seines Lebens rational klären zu wollen. Darauf verzichtet er. Unter den Reden Gottes hat Hiob verstanden, dass seine Weisheit nicht ausreicht, die Weisheit Gottes zu umgreifen. Und wieder einmal hat sich Gottes Vertrauen in den Menschen Hiob bewährt. Das war die höchste Form des Vertrauens, Hiob seinen Thron anzubieten. Der Versuch des himmlischen Neinsagers, Gott von seinem Thron herunterzustoßen, ist ein letztes Mal, ist endgültig gescheitert. Für Hiob aber ist es das Entscheidende dies, dass Gott ihm erneut seine Gemeinschaft anbietet. In dieser Gemeinschaft findet er zum Frieden. Nicht in einer theologisch-rational befriedigenden theologischen Antwort. Dass er sich bei Gott bergen kann, dass in solcher Geborgenheit seine offenen und immer noch unbeantworteten Fragen doch zum Frieden kommen. Darin liegt der Höhepunkt des Hiob-Buches, liegt die glückliche Lösung des Hiob-Geschicks. Hier am Ende des Buches. Und Achtung, Hiob ist immer noch arm. Hiob ist immer noch krank, immer noch voller juckender, schmerzender Schweren. Immer noch sitzen die Freunde mit beleidigten Mienen neben ihm auf der Müllhalde. Was sie nicht verstehen? Gott hat dem rebellischen Hiob doch auch nichts anderes gesagt als sie. Haben sie nicht ebenso wie der Allmächtige Hiob die Grenzen seines Wissens an der Unendlichkeit Gottes aufgezeigt? Haben sie ihn nicht auch zu Sündenbekenntnis und Buße ermutigt und ermahnt? Warum hat Hiob auf Gott gehört und nicht schon auf sie? Weil Gott, anders als die Freunde, Hiob nicht in seine Wahrheit hineinzuzwingen versucht, sondern weil Gott dem Hiob die Freiheit zu einem Nein lässt. Setz dich auf meinen Thron. Das wäre die Verweigerung der Annahme von Gottes Antwort gewesen. Gott zwängt den Hiob nicht in seine Wahrheit hinein. Er lässt ihm die Freiheit zu einem Nein, mit dem er sich sogar auf Gottes Thron setzen kann. Weil Gott mit seinen Fragen signalisiert, dass er Hiob versteht. Auch darum lässt sich Hiob auf Gott ein. Weil Gott Hiob nicht als frevlerischen Rebellen verurteilt, sondern ihn in seiner Not und Angst respektierte, in seiner Fragen ernst nahm. Darum hat sich Hiob den kritischen Fragen seines Gottes nicht verschlossen und schließlich sich der Anrede Gottes überlassen. In dieser Anrede ist etwas Erstaunliches geschehen. Dem großen Theologen Hiob wird auf einmal bewusst in seinem Alter, dass sein gesamtes weisheitliches Wissen über Gott, das ihn ja auch gewiss zu einer beeindruckenden Frömmigkeit geführt hat, dass dieses sein Wissen ihn nur an die Peripherie, an den Rand dessen, was Gott ist, geführt hat. Vom Hörensagen hatte ich bisher von dir gehört, sagt er zu Gott. Nur vom Hörensagen. Jetzt aber, wo du zu mir gesprochen hast, hat mein Auge dich selbst gesehen. Das Auge hat nichts gesehen. Hiob hat nur was gehört, aber das sagt man so in der Antike. Mein Auge hat dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Tatsächlich, Hiob ist umgekehrt. Hiob hat Buße getan, er bereut sein Verhalten, sein Reden und Denken Gott gegenüber. Jetzt ist Gott mit Hiob ans Ziel gekommen. Nicht mit kluger Ermahnung, sondern mit Verstehen, mit Geduld, mit Liebe. Das Leid, das Gott ihn begegnen lässt, die Aufrichtigkeit und Unbeirrbarkeit, von Hiobs geistlichen Fragen im Leid und schließlich die Bereitschaft, vor dem Reden Gottes das Ohr nicht zu verschließen. Das alles hat Hiob schließlich zum Eigentlichen des Lebens hingeführt, zu einer Gottesbegegnung, die von seinem Wissen aus der Erfahrung Entfernung in eine lebendige Gemeinschaft mit dem Allmächtigen einmündet. Mein Auge hatte ich selbst gesehen. Das ist ein Ausdruck dafür, dass Hiob sich Gott anvertraut. Äußerlich hat sich in Hiobs Leben nichts verändert. Und wenn Gott ihm dann später Frau und Kinder und Reichtum alles wieder zurückgibt, dann ist das so ein kleines Bonbon auf dem Leben Hiobs. Ein kleiner versöhnlicher Abschluss. Aber es ist nicht der Höhepunkt des Buches. Der Höhepunkt des Buches wird da erzählt, wo Hiob bei Gott zum Frieden findet. Nicht in rationalen Antworten, sondern an der Annahme durch Gott selbst. Äußerlich hat sich in Hiobs Leben nichts verändert, innerlich alles. Wo Hiob zum Frieden mit Gott kommt, dessen Geheimnis er ja durchaus nicht enträtselt. Er weiß immer noch genauso wenig, warum das alles passiert ist. Aber er ist zum Frieden mit Gott gekommen und da kommt er zum Frieden mit sich. Und nicht etwa da, wo Gott ihm Reichtum, Frau und Kinder zurückgibt. Hiob hat die Sinnlosigkeit aller anscheinend sinnvollen Antworten erkannt, hat die Unvernunft jeder vernünftigen Lösung durchschaut, die Unzulänglichkeit jeder klugen Theorie. So gibt er alle theologischen Sicherungen vor den Erschütterungen seines Daseins preis und wirft sich ganz in die Arme Gottes. Und Geschwister, das gilt auch von den Erschütterungen, die nicht theologisch sind. Andere Erschütterungen fürchten wir ja auch. Vor den Erschütterungen des Lebens wollen wir uns auch nicht nur mit theologischen Argumenten sichern, sondern anders absichern. Mit unserer Frömmigkeit, mit vorsorgendem Reichtum und so weiter. Da, wo wir solche Sicherheiten preisgeben, da öffnen wir uns Zukunft, da finden wir Sicherheit für die Zukunft, weil Gott unsere Sicherheit ist. Er gibt alle theologischen Sicherungen vor den Erschütterungen seines Daseins preis und wirft sich einfach nur in Gottes Arme. Hier in seiner neuen vertrauten Gemeinschaft mit Gott, hier bei Gott findet er die Antwort, die er immer gesucht hat. Die Antwort, die ihm die Freunde nicht geben konnten. Die Antwort, die ihn erreicht und trägt, die ihm mitten im Leid Zuversicht und Lebensmut findet. In den Armen Gottes. Das ist die Antwort. Zurück zum Sonntag. Ich sagte, Hiob wird vom Erzähler dieses Buches sehr bewusst nicht historisch eingeordnet. Er erstarrt nicht zu einer historischen Persönlichkeit. Und damit will der Erzähler sagen, Hiob, das kann jeder von uns sein oder werden. Die Lösung, die Hiob fand, kann jeder von uns finden. Die kannst auch du finden. In der Begegnung mit Gott, der Hiob begegnet ist und der dir begegnen will. In der Begegnung mit dem Gott, dem Hiob begegnet ist und dem du auch begegnen wirst, wenn du nach ihm fragst. Amen.